Vom Techniker zum Unternehmer. In der heutigen Folge von MSP Insights spricht Jasper Golze, Geschäftsführer von IT Cares, über den Wandel vom Techniker zum vorausschauenden Unternehmer. Jasper berichtet offen über seine persönlichen Learnings, die Bedeutung von Transparenz im Team und wie Budgetierung und Tools wie Profit First ihn und sein Unternehmen voranbringen. Drei zentrale Zitate von Jasper sind: Ich zeige regelmäßig unsere wichtigsten Kennzahlen bei meinen Mitarbeitenden. Transparenz sorgt für Engagement und Verständnis. Und früher habe ich vieles aus dem Bauch entschieden, aber mit Planung und Budgetierung treffe ich heute entspannter und fundierter Personal- und Investitionsentscheidungen. Wer als MSP wachsen will, sollte sich nicht davor scheuen, auch privat mit Finanzen zu starten und das Gelernte dann ins Unternehmen zu übertragen. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Hi Jasper, schönen guten Tag. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, Fragen von mir zu beantworten. Und wir schauen auf ein Thema, von dem ich glaube, dass es niemanden gibt, für den es nicht interessant ist. Ich verrate noch nicht, damit ihr alle dranbleibt, worum es denn geht, und bitte dich zum Start, dich, was dein Unternehmen macht, wo ihr aktiv seid und warum du Freude daran hast, was du da tust, bitte allen, die zuhören, einmal vorzustellen.
Hallo Olaf, danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Jasper Golz, ich bin der Geschäftsführer der Firma IT Cares hier in Stuttgart aus dem Schwabenländle. Wir sind ein Managed Service Provider, nachdem ich 2012 aus meiner Selbstständigkeit entschieden habe, wir wollen ein bisschen größer werden und wachsen, und haben relativ früh angefangen, schon 2015 mit Managed Services zu hantieren, damals noch ohne das Wort. Wir kannten das nicht, sondern wir haben immer IT Flatrates gemacht, die ähnlich aufgebaut waren. Ich kannte damals schon die Firma Netflix von meinem Großonkel, der noch DVDs sich zuschicken hat lassen. Und in die ähnlichen Montur habe ich gedacht, fände ich das ganz cool. 2018 haben wir dann tatsächlich auch die ersten echten Managed Service Wörter benutzt. Und ja, wir betreuen kleine und mittelständische Kunden im Umkreis um Stuttgart. Keine richtige Branche, sondern eher auf die Art der Arbeitsweise der Unternehmen fokussiert, dass da noch sehr viel über die Inhaber oder Geschäftsführer geht und man da sehr nahen Kontakt, und die auch wirkliches Interesse haben an Unterstützung. Und das ist so, sage ich mal, unser tägliches Doing. Und ich selber bin eben der Kopf der ganzen Bande und ja, habe mich dann auch schmerzlich mit einem Thema beschäftigen müssen, das du auch gleich in den Raum wirfst.
Das tue ich. Erstmal danke. Für die Jüngeren, die es nicht wissen, ja, das stimmt, Netflix hat mal, man glaubt es nicht, DVDs versendet, finde ich ganz großartig. Das darf man immer mal wieder einbringen, dass es Zeiten gab, nicht nur, wo man in die Videothek gegangen ist, sondern wo Netflix tatsächlich DVDs versendet hat.
Korrekt. Ja.
In der Entwicklung, die du auch gerade beschrieben hast, dass du Dinge... Wenn du Flatrate hast du eben als Begrifflichkeit, ne, für diese Phasen auch genannt, also dass ihr Leistungen zu einem festen Preis abrechnen wolltet oder es auch bis heute, ja. Glaube ich, tut. Ja. Da geht es ja darum, auch im Stuttgart, im Schwabenländle, ich bin jetzt naiv, ich bin natürlich nicht aus dem Schwabenländle, aber sind die denn geneigt, so ein Dauerabo abzuschließen zu einem Festpreis, weil der Jasper Golze sagt, das ist total spitze für dich, das muss abschließe. Also ist dieses Finanzthema, da, ihr seid doch eine Region, wo Finanz, also wir sprechen heute über Finanzen und Finanzkennzahlen für die, die es bisher nur erahnen können. Aber bevor wir da überhaupt reingucken, haben ja auch Managed Services, sind ja eine spezielle Variante, wo der Kunde eben nicht die Zeit deiner Kolleginnen und Kollegen bucht, sondern eine irgendwie definierte Leistung. Also ist das, stellst du da was Besonderes bei euch fest? Großraum Stuttgart, in der Neigung auch so ein Abo abzuschließen?
Tatsächlich ist es so, dass die eher jüngere Generation da schon Netflix-Abonnenten sind und somit auch die Art kennen, wie sowas funktioniert. Man kriegt eigentlich vor allem die ältere Generation, unsere richtigen Schwaben, die noch aufs Sparen aus sind, oft damit, dass man eben dadurch spart, dass man nicht unerwartete Kosten auf einmal hat und dann das völlig ausartet. Denn klassisch, wenn man ja Zeit gegen Geld tauscht, dann würde ja ein schlauer, sage ich mal, ITler möglichst langsam sein in der Arbeit und möglichst viel Geld verdienen, ist halt jetzt immer so. Naja, also so ein bisschen ketzerisch gesagt, aber oder provokant. Aber also die meisten kriegt man heute schon damit, dass man sagen kann, naja, dann ist es planbar, dann ist es klar. Und man kann natürlich dadurch, dass wir auch wissen, dass wir monatliche Kosten haben, die wir bei dir platzieren dürfen, auch andere Tools einsetzen, die uns das dann auch ermöglichen, dass es schneller geht, dass es automatisierter geht, dass vielleicht Dinge auch erst gar nicht stehen bleiben und du weiterhin Geld verdienen kannst, weil deine IT-Infrastruktur einfach funktioniert. Also über den Weg kriegt man das, glaube ich, immerhin, egal woher man aus Deutschland kommt. Die jüngere Generation ist jetzt da schon deutlich mehr gewillt, in diesen Abo-Modellen unterwegs zu sein. Absolut.
Und die anderen sparen auch, ob sie Geld sparen, sei mal dahingestellt, aber sie sparen ja mal mindestens mal Stress, Unsicherheit.
Das ist korrekt, ja.
Und das ist ja auch positiv. Wir wollen ein bisschen heute weniger auf die Kunden gucken, auch wenn ich das nicht anders konnte, als das eben zu fragen, aber auf Finanzen und auch das Eigenmanagement, Jasper, etwas. Ne? Wie schafft man es? Gerade auch bei solchen Modellen oder überhaupt als IT-Dienstleister, als Managed Service Provider, sich auch in ruhigem Fahrwasser und womöglich sogar noch mit Wachstum in die Zukunft zu bewegen. Mhm. Und jetzt 2012, hast du eben gesagt, ne, begann die Reise, die bis heute und in die Zukunft auch weitergeht. Wie war denn so in den ersten Phasen das Thema Management auch von euren Finanzen und Kennzahlen und Planungen überhaupt, weil ich auch heute, glaube ich, Unternehmer, Unternehmerinnen wahrnehme, jetzt erstmal rein faktisch, bei denen das keine so oberste Prio hat, mal unabhängig davon, wo das Ergebnis ist, ne?
Ja.
Wie war das bei euch so in den ersten Jahren und hat sich dann irgendwann da was geändert?
Also vielleicht muss ich ganz kleines bisschen ausholen, nur damit man den Hintergrund versteht und vielleicht dann auch mehr abnimmt, was ich sage. Ich selber bin ja, wie wahrscheinlich viele, ein klassischer Einzelkämpfer am Anfang gewesen. Ich habe das während meinem Studium gemacht, habe selber IT-Probleme gelöst und auch Telefonanlagen an die Wand gebastelt und über 1000 Telefone dann installiert. Also ich komme tatsächlich extrem aus der Technik und das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und für mich lag immer an oberstem Ziel, den Kunden zufrieden zu machen und eine Lösung zu finden. Das hat dazu geführt, als ich dann 2012 auch meine erste Mitarbeiterin hatte und dann die Jahre drauf und nach immer mehr Mitarbeiter eingestellt habe, wo ich versucht habe, Aufgaben abzugeben, dass ich immer noch ganz oft als Techniker unterwegs war und das auch noch bis ganz lange so war. Also bestimmt, bis wir so die Firmengröße von 15, ja, 16 Mitarbeitern hatten. Und es ging vieles aus dem Bauch und vieles so ungefähr. Und wenn das auf dem Konto halt Geld gab, dann hat man es ausgegeben, etc. Also so wirkliches Management habe ich da nicht betrieben, wenn ich ehrlich bin. Denn es war eher ein Thema, mir macht das Spaß. Ich habe halt irgendwie Geld verdient und es ist auch irgendwie was hängen geblieben wohl. Mhm. Und ich lag vielleicht mit irgendwelchen Schätzungen auch nicht so schlecht, aber richtig geplant oder auch geplantes Wachstum oder auch vorausschauende Entscheidungen treffen, basierend auf einer Planung, das gab es zu der Zeit überhaupt nicht. Und eigentlich so die Augen aufgegangen sind mir, ich hatte einen persönlichen Schicksalsschlag, wo ich mich dann aus der Firma rausnehmen musste und das an andere übergeben habe. Und die haben es fast geschafft, die Firma insolvenz zu machen. Und ich habe dann gedacht, naja, irgendwie, das kann ja nicht so das Ziel sein. Da muss ja eine Möglichkeit bestehen, sowas vielleicht früher zu sehen. Also ich vergleiche das auch immer ganz gern mit einem Schiff. Ne? Da gibt es einen Navigator, der dann eben sagt, wo geht die Reise hin? Was brauche ich dazu? Ich plane das Ganze. Wen brauche ich vielleicht dazu auch? Und kann ich die dann überhaupt auch mit Essen versorgen zum Beispiel? Ne? Und das hat eigentlich damals, es war dann kurz vor Corona auch der Zwischenfall. Es kam dann auch noch dazu, was dann natürlich die Wirtschaftslage ein bisschen schwierig gemacht hat, hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie kann das nicht sein. Und dann muss man noch sagen, dass wir gerade, ich glaube, ich kann nicht für alle sprechen, aber es gibt in vielen Familien auch ganz oft so, in der Erziehung über Geld wird nicht gesprochen. Also ist man auch privat nicht so sehr mit dem Thema Geld und Augenmerk aufs Geld und auch Sparen und so. Auch wenn wir immer über die Schwaben sagen, die sind sparsam, aber das ist wirklich die ältere Generation, glaube ich einfach. Und also war da bei mir auch noch nicht so das Verständnis mit irgendwie klar geplant, irgendwie was zu managen. Und dann, als das eben passiert ist und ich knapp an der Insolvenz quasi vorbei bin, ich habe dann natürlich umstrukturiert nach einem Jahr, wo es quasi Talfahrt gab, dann wieder reingesprungen, habe natürlich unglaublich Vertrieb gemacht, mich wieder reingehängt, alles gemacht, hat es also gerade noch so am Eisberg vorbei sozusagen, ne? Und dann habe ich mich aber hingesetzt, habe gesagt, wir sind irgendwie in der Größe, es geht nicht mehr aus dem Bauch und irgendwie ist das Ganze relativ komisch, ne, weil alles geht trotzdem noch über meinen Tisch und so, passt nicht. Und dann habe ich mich eigentlich erst dann damit beschäftigt, was heißt denn eigentlich ein Unternehmen aufbauen? Was gehört denn dazu? Welche Skills muss ich dann auf einmal entwickeln? Weil früher in der Technik war das ganz einfach. Gab es halt eine neue Telefonanlage, hat man sich hingesetzt, hat dann rausgefunden, wie das funktioniert. Und dann war man nachher professioneller Profi da drin und konnte die Telefonanlage oder den Computer da installieren oder die Server. Ne, das war anders, aber auf einmal brauchte ich ganz andere Skills. Und so habe ich dann mich angefangen, das war dann glaube ich 2021, mit dem Thema Unternehmertum und was da eben dazugehört und auch Finanzen auseinanderzusetzen. Und die Reise fing dann an, eigentlich erstmal sich auch privat damit auseinanderzusetzen. Ja, Geld ist nichts Schlimmes und nur weil einer aktiv aufs Geld schaut, das kann ja sein, dass andere das blöd finden. Aber selber, ich meine, erstens, man selber sollte sich managen und das Ganze dann natürlich noch weiter in die Firma. Das heißt, auch da, es hat auch bei mir privat extremes Umdenken stattgefunden. Nicht, dass ich davor jetzt extrem am Hungertuch genagt hätte. So war das auch nicht. Aber es war halt alles sehr unkontrolliert. So, wenn ich Geld hatte, dann war es kein Problem. Hatte ich kein Geld, dann habe ich halt meinen Standard runtergefahren, habe halt nur noch Müsli gegessen oder so. Das war okay. Aber ich meine, jetzt habe ich Familie, Verantwortung. Auch die Firma ist größer geworden. Wir sind knapp über 20 Mitarbeiter jetzt und pendeln da auch immer. Da kann ich nicht einfach aus dem Bauch entscheiden. Und ja, so hat sich das nach und nach einfach aufgebaut. Und ich habe dann halt versucht, ein Verständnis dafür zu entwickeln. Was muss ich tun? Was muss ich? Und da sprechen wir, denke ich, noch über verschiedene
Kennzahlen.
Ja.
Dieses Entwickeln des Verständnisses, vermutlich ist man da nie mit ganz fertig. Aber es geht ja darum, die wichtigsten Sachen, um Ausreißer, genauso wie du sagst, doch bestmöglichst zumindest zu verhindern. Was sind so vielleicht 2, 3 zentrale Erkenntnisse, wo du sagst, das wollen wir jetzt nach vorne gemeinsam bei mir im Unternehmen, das wollen wir besser im Griff haben? Was sind da so vielleicht ein paar Dinge, die sich gezeigt haben bei dir?
Also was auf jeden Fall der Benefit war, nachdem ich einfach den Fokus mehr drauf gelenkt habe und auch gesagt habe, ich komme damit klar, dass ich jetzt nicht nur noch Techniker bin, sondern auch ein Unternehmen führe, das profitabel sein muss, weil es hier drum geht, auch um die Zukunft meiner Mitarbeiter zu sichern und natürlich auch vielleicht für schlechte Zeiten vorzusorgen. Was da für uns alle rausgekommen ist, auch im Unternehmen, war das Thema, wir wollen eigentlich ein dauerhaft profitables Unternehmen aufbauen, gemeinsam. Das heißt auch ein Thema, was bestimmt auch strittig ist bei vielen, ich zeige regelmäßig unsere großen KPI-Zahlen bei meinen Mitarbeitern. Also die wissen, was wir an Umsatz machen, die wissen, was wir an Profit machen, die wissen, was die Gesamtpersonalkosten sind und was sonst irgendwie ist, weil es einfach wichtig ist, dass da auch jeder ein Gefühl dafür entwickelt, geht's meiner Firma denn gut und was kann ich persönlich auch dabei dazu beitragen, um da vielleicht auch dann, sag mal, ein tolles Weihnachtsfest oder sonst was zu haben. Weil ich meine, uns ist allen klar, wenn wir am Jahresende 100.000 Euro Profit stehen haben, dass das natürlich dann deutlich entspannter ist, wenn es darum geht, wir investieren mal alle in neue Tische. Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Und ich meine, so eine Tischrechnung, nimm mal 20 Tische, 5.000 Euro, na, da wissen wir beide, da ist man gleich bei einer ganz anderen Summe. Und die muss man ja auch irgendwo erwirtschaften. Das geht aber nur, wenn man eben gemeinsam daran geht. Und auch Personalentscheidungen lassen sich viel einfacher dadurch fällen. Also früher war das immer so mit, wir haben ein bisschen Geld auf die Seite geschafft und wir wollen jetzt investieren, wir wollen neuen Mitarbeiter und dann haben wir unseren Personalprozess wirklich schon gut aufgebaut und auch Auswahl und so weiter. Aber so das Controlling war so ein bisschen, rechnet sich denn der Mitarbeiter? Ist denn überhaupt Budget da, dass ich den Mitarbeiter relativ entspannt einstellen kann? Oder ist es eher so, ja, es ist zwar auf dem Konto da, aber eigentlich in der Planung passt das gar nicht, weil ne, man hat ja manche Kosten vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Und da sich vorzeitig Gedanken zu machen, was passiert denn nächstes Jahr alles? Welchen Umsatz erwarte ich? Welche Kosten erwarte ich? Wie ist die Personalplanung? Das war für mich schon krass. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, das kriege ich nie hin. Das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Ich meine, ich bin immer noch Techniker im Herzen. Ne?
Transparenz finde ich auch eine sehr gute Erkenntnis, die du sagst. Wenn man mal in den Planungsprozess, das soll ja helfen, dass Entscheidungen einen Rahmen haben, in dem man dann hinguckt und sagt, führt uns das denn jetzt zu dem, wo wir hinwollen oder tut es es nicht, weil wir uns gemeinsam was vorgenommen haben für 2026 jetzt beispielsweise. Ja. Damit hat man ja schon mal was, da kann man dran benchmarken, wird uns das helfen, das jetzt zu erreichen oder nicht. Und wie sieht denn so der, das heißt, wenn ist in Transparenz über den Status, nimmst du Menschen auch mit in diesem Planungsteil dann oder hast du sowas auch wie einen, passt auf, da wollten wir hin in 2025, das haben wir uns gemeinsam angeschaut, ja. Das ist jetzt gut dazu oder nur mittelgut oder wie auch immer. Also gibt's auch so ein bisschen soll ist im Zielbereich.
Also das ist absolut, glaube ich, eine wichtige Größe, weil muss dazu gestehen, ich mache jetzt erst das zweite Jahr und dann im Quartal 4 dann das dritte Mal eine wirkliche Budgetplanung, so dass ich mich hinsetze, überlege, was ist denn für nächstes Jahr geplant, sowohl von den Kosten als auch von dem erwarteten Umsatz. Und das macht natürlich gerade Managed Service noch ein bisschen einfacher, weil da haben wir eine gewisse Grundauslastung durch die Managed Services. Man muss dazu sagen, bei uns sind ungefähr 90% der Kunden alle schon auf Managed Services. Das macht es sehr, sehr einfach und man weiß auch die Vertragslaufzeiten und kann anhand dessen natürlich ungefähr abschätzen, was erwarte ich nächstes Jahr an Income und was habe ich auch die letzten Jahre dann. Also auch da ist so das Thema, habe ich erst schätzen gelernt, dass es wichtig ist, auch Daten der Vergangenheit zu nutzen, zu gucken, was ist es denn im Durchschnitt, wo habe ich Höhen, wo habe ich Tiefen, klassischerweise, ne? Und solche Dinge zu nutzen. Und was ganz wichtig ist, dass man diese Budget- oder diese Forecast-Planung gemacht hat, dass man die auch regelmäßig mit an die Wand wirft, beziehungsweise auch gerade im Vertrieb auch mitstreut und sagt, wir haben uns vorgenommen, dass wir diesen Umsatz schaffen. Und ich sage jetzt mal unter uns, ne, ich weiß, das hören natürlich viele, aber
Alle mal kurz weghören jetzt, bitte.
Aber es hilft jedem, wenn ich das Ziel einfach vor mir habe und selbst wenn ich es dann auch mal übertreffe, ist ja in Ordnung. Aber wenn ich gar nicht weiß, wie weit ich laufen muss, dann passiert ganz klassischerweise, wir haben ja schon genug gemacht diesen Monat. Und dann stellt man fest, oh, es hat doch nicht gereicht. Weil was man vergessen hat, dass halt diesen Monat zum Beispiel irgendwie außerplanmäßige Kosten entstanden sind, wie Urlaubsrückstellungen, die auf einmal nicht auf dem Plan sind, wenn man sich damit nicht beschäftigt oder irgendwelchen großen Rechnungen, die von irgendwelchen Distributoren 3 Monate später erst kommen, solche Sachen. Und da hilft es unglaublich, wenn man eben geplant hat, dann über die Budgets und die Forecast-Planung genau weiß, was sollte ich denn an Umsatz erreichen, damit unten nachher dieser Profit bei nicht veränderter Kostenstruktur rauskommt. Weil wenn ich das nicht habe, dann weiß ich nicht, wo ich hinlaufen muss. Ne? Und das hilft persönlich mir, seitdem wir das aktiv machen, als auch dem ganzen Team.
Jetzt hast du dich ja mehrfach, daher darf ich das zitieren, als Techniker im Herzen beschrieben.
Ja, schon.
Wie hast du denn dass das Wissen für, ich meine, dieser ganze Zahlen- und Finanzbereich, da muss man sich ja vermutlich auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Was gibt's da überhaupt? Welche Kennzahlen machen überhaupt Sinn? Oder was passt für einen 20-Personen-ID-Dienstleister? Man kann ja ganz viele Sachen vermutlich machen. Also hast du dir da noch, ja, keine Ahnung, 3 Bücher gelesen, YouTube-Universität? Was, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ach, wenn da der Jasper mal einen Tipp hat, wo könnte ich denn hingucken, um tatsächlich auch für so unser Geschäft halbwegs praktikable Einführung in das Thema Finanzen zu erhalten?
Also auch da nochmal, angefangen hat es ja, weil ich privat gesagt habe, irgendwie möchte ich auch Vermögen aufbauen. Und muss dazu sagen, ich habe vielleicht nicht smart gehandelt in den letzten Jahren oder so, habe immer Großes auf die Seite gelegt und mir 1000 Häuser gekauft oder so, wie ja manche immer erzählen, sondern habe eigentlich bin reisen gewesen, ne? Also ich habe immer das für sowas ausgegeben und habe aber dann schon gesagt, na ja, irgendwie müsste man ja auch für die Rente vorsorgen und so weiter. Und ich bin eigentlich eher durch Zufall in einem Buchladen über ein Buch gestolpert von Finanzfluss, kennt der ein oder andere vielleicht, der so ein bisschen eher auch das private Finanzenthema antriggert. Und habe dann angefangen, eigentlich das interessant zu finden, und habe mich dann echt mal durch so 3-4 andere auch Finanzbücher einfach durch. Und da gibt es viele. Ich meine, wenn du möchtest, kannst du die natürlich unten vielleicht auch verlinken, weiß ich nicht. Aber einfach durchgearbeitet. Aber letztendlich geht's immer wieder um die gleichen Themen. Man muss erstmal auch seinen eigenen Standpunkt zum Thema Geld verändern. Mhm. Weil viele denken immer, das wäre schlecht und nicht gut. Und das ist halt auch so hier in Deutschland ganz oft eindiktiert. Ich weiß nicht warum, ne? Und ich bringe meiner Tochter jetzt schon dabei, dass wenn sie Geld geschenkt kriegt, das in die Spardose tut und einfach einen Monat nichts tut, dass danach auf einmal aus Versehen mehr drin ist. Dass ich das natürlich reintue und Bankspiele, erzähle ich ja nicht, aber ich zeige ja hier schon, dass es auch manchmal sinnvoll ist, auch Sachen auf die Seite zu sparen und jetzt Budget zu machen. Jetzt hat sie schon 2 Spardosen, eine, wo sie Eis kaufen geht, und ich meine, die ist 5. Und auf der anderen Seite hat sie aber, wo sie sagt, da kann ich mir irgendwas Großes kaufen. Ich meine, die hat noch nicht die Träume, aber wir alle haben ja irgendwelche Träume, die man gerne hat. Und das hat so, diesen Gesamtkonstrukt hat es eben angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss einfach anfangen. Ich möchte noch ein Buch echt in den Raum schmeißen, wo ich persönlich echt gut fand und mir gewünscht hätte, ich hätte es früher kennengelernt, das ist das Buch Profit First. Ich weiß nicht, kennst du vielleicht?
Ich hätte es auch reingeworfen.
Aha, okay. Also der war der Oberschalter, der bei mir umgelegt worden ist, weil tatsächlich das super einfach zu machen ist. Und ich eigentlich gedacht habe, absolut, hey krass, meine Oma hat das früher auch gemacht mit Geldbeuteln. Ja. Die hatte einen Urlaubsgeldbeutel, einen schlechte Tage unter einem Strumpf irgendwo und so. Halt ein bisschen anders, aber die hat es auch gemacht, ne?
Wir brauchen jetzt auch sowas wie Steuerzahlung oder genau, wie auch immer, ne?
Auch das.
Auch sowas, das sollten wir nicht ausgeben im laufenden Geschäft. Also das Buch kann ich auch, schließe mich dem Jasper da voll an. Und das arbeitet das an 2 Ebenen. Ne? Es ist gar nicht so ein komplexes Fachbuch, so schwer. Also es ist kein BWL-Studium für notwendig, es ist wirklich sehr pragmatisch. Und den anderen Punkt, den halte ich auch für sehr wichtig, den du gesagt hast, ist unsere Haltung zum Thema Geld. Darf ich denn als, und wie viel Gewinn, ne, darf ich denn hier auch machen? Ich trage ja auch das ganze Risiko und, ne, biete und anderen eine, ne, sichere Heimstatt. Also darf auch das Thema Gewinn eine Rolle spielen, natürlich, so wie du ja, ne, also auch das wird da behandelt, ne, also die Haltung zum Thema und welche, sagen wir mal, einfachen Umsetzungshilfen können unterstützen, dass am Ende das auch überbleibt, was gut tut.
Mhm. Gerade dieses Thema Steuern vielleicht auch. Also da noch eine kleine Anekdote. In den ersten 2 Jahren, 2007 allerdings, war ich selbstständig, wie jeder. Man hat Rechnungen geschrieben ohne Ende, hat sich nach dem ersten Jahr gefreut. Morgen, geil, habe ich viel Geld auf der Seite. Das zweite Jahr ging auch super und irgendwann, so gegen Ende des 2. Jahres, hat irgendwann mal der Steuerberater geklopft und das Finanzamt mit, ja, sie haben ganz viel Steuern zu bezahlen. Und hätte ich damals, sage ich ganz offen, nicht den Traum gehabt, damals einen Ford Focus ST zu fahren, Sportvariante, war damals mein Traumauto schlechthin. Ich meine, man muss überlegen, ich war ja Student, hatte auch noch nicht so viel. Na, heute lacht man drüber, weil man denkt,
nein, vielleicht liebe Ford-Mitarbeitende, das ist ein fantastisches
Auto. Ich fand das Auto toll und bin es dann auch irgendwann tatsächlich gefahren. Also es hat dann auch geklappt, aber das war mein Traum gewesen damals. Also hatte ich damals zum Glück Geld jeden Monat auf die Seite. Nur aus dem Traum ist nichts geworden, weil das ganze Geld ging 1:1 an die Steuer. Und jetzt weiß man vielleicht auch, warum die meisten Unternehmen nach so kurzer Zeit dann wieder pleite gehen.
So.
Ja? Und das finde ich krass, aber das sagt einem halt keiner sowas, ne? Und lese das Buch, dann verstehst du warum.
Vollkommen richtig.
Ja.
Nutzt du denn, um das praktikabel am Laufen zu erhalten, also jetzt vermutlich weder die klaust du deiner Tochter die Spardosen, noch hast du Säcke irgendwo liegen. Aber so, wir sind ja digital, wir sind doch, ne, wir sind in der IT.
Ja.
Also was sind vielleicht so die Tools jetzt mit Blick auf das Management von wo möchtest du stehen, welche Finanzzahlen sind dir wichtig? Wie hast du dir auch so im Griff, dass es ja auch aufwandsseitig vertretbar ist, diese Dinge zu handhaben und zu managen?
Also ich habe zwei Ebenen. Die eine Ebene ist so ein bisschen aus der Profit-First-Ecke. Da geht es ja um verschiedene Kontenmodelle mit 7 Konten und so weiter. Ganz so krass habe ich es nicht aufgebaut, dass man da jetzt eins für Steuern, eins für das hat. Aber was ich auf jeden Fall übernommen habe, sowohl privat als auch geschäftlich, ist, wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Konten. Da ist eins nur dafür da, um Rücklagen zu schaffen für schlechte Zeiten. Weil das ist einfach das Thema, ich meine, auch da kommen wir wieder in das Thema finanzielle Reichweite und so weiter, gibt es auch genügend Bücher oder finanziell frei sein und so. Das gilt aber auch für die Firma, weil ich meine, ich brauche eine gewisse Flexibilität, einfach wenn es mal nicht so gut läuft. Und diese Reichweite gibt mir natürlich einfach dann auch die Entspannung zu sagen, ich muss nicht gleich den Kopf in den Notfallmodus bringen und gleich losrennen und vielleicht irgendwelche blöden Sachen machen, sondern kann erstmal kurz sagen, einmal durchatmen und was tun. Also das ist ein Thema. Das Thema Steuern finde ich auch wichtig. Da geht's auch Pi mal Daumen. Na, da muss ich nicht jetzt auf den Cent genauso, wie es jetzt bei Profit First betrieben wird. Aber auch da reicht es ja, wenn ich einmal im Monat ein bisschen drüber schaue und sage, was ist es Pi mal Daumen, 15% mal darüber und dann ist auf der Seite und dann habe ich dieses Problem nicht mehr. Also das machen wir schon. Die zweite Ebene, und ich versuche immer, auch wenn es den Controllern / Buchhaltern vielleicht nicht gefällt, aber ich versuche immer ein künstlich erzeugtes Minus auf dem Hauptkonto zu haben. Warum? Weil es für mich viel einfacher ist, ich gucke täglich drauf und sehe, oh, knallrot, geht gar nichts, ich muss voll sparen, ich kann nichts ausgeben, kann nicht Spendiosen anhaben. Selbstkontrolle,
oder?
Ja, genau. Genau. Also vielleicht machen das noch viele andere hier im Schwarzen.
Also ich meine nicht, aber das ist was anderes.
Aber tatsächlich ist es so, das hilft mir persönlich so ein bisschen, die schnelle Kontrolle zu haben. Zusätzlich habe ich, nachdem ich am Anfang sehr anstrengend mit Excel-Listen und BWA und so jeden Monat dann, also auch da ein Thema Learning, einmal mindestens im Monat eine Art Finanzmeeting zu machen mit dem Buchhalter, hilft auch schon, allein schon den Fokus drauf lenken, zu sagen, was steht an, offene Posten, bla bla, ne? Das macht man als Techniker auch nicht so, aber auch das hat eine Regelmäßigkeit, dann bereitet sich der andere vor, man guckt sich's an, man kann agieren. Aber was da noch anstrengend war, die BWA hatte einfach zu viele Kennzahlen und dann musste man da gucken und hier und rein und so. Und wir sind dann über eine Empfehlung an eine Software geraten, da schöne Grüße an den Christian und den Bernhard. Kannst du verlinken, wenn du möchtest, gibt es eine Controlling-Software, die einen Managed Service im Controlling anbieten sozusagen.
Mhm.
Und diese Software ist umsatzabhängig, was die Sache auch interessant macht für sehr kleine oder sehr große Firmen. Und das finde ich auch ein sehr faires Modell. Und die bieten das in verschiedenen, klassisch 3 Pakete an, ne, kennen wir ja. Und ich habe mich für das Premium-Paket ganz oben entschieden, weil ich gesagt habe, ich bin nicht der BWLer und ich möchte, dass mir einmal im Monat jemand auf die Zeiger geht und sagt, Jasper, wir gucken uns jetzt die Zahlen an und das sehe ich ganz unbefleckt und da ist was komisch oder hier und der hat das Knowledge und die zwei machen das richtig, richtig gut. Das hilft mir richtig. Ich habe seitdem haben wir durchgängig profitable Firma, seitdem ich die Software eingeführt habe. Weiß nicht, ob es jetzt alles an dem hängt, aber es gibt mir unglaublich viel transparent und auch schnelle also Entscheidungsmöglichkeit, weil ich kriege dort aus Datev jetzt bei uns oder auch andere binden die an wie Edison oder andere Buchhaltungstools und die kriegen die in Echtzeit raus, können darüber dann Planung machen und eine Budgetplanung. Olaf, ich sag's dir, letztes Jahr, die Jahre davor die Budgetplanung war, hat sich Wochen gezogen, weil hinsetzen und machen und tun. Letztes Jahr, ich glaube, ich habe 2 Stunden Aufwand gehabt, die komplette Budgetplanung für dieses Jahr festzulegen, basierend auf vorhergehenden Daten, die ich übernommen habe. Mit Klick, Copy, Paste waren die drin und ich musste nicht manuell mehr irgendwelche Sachen zusammenziehen. Also da war ich echt froh, das zu sehen. Und mit so einem Tool habe ich dann eben die Möglichkeit, regelmäßig reinzuschauen, habe auch kleine Dashboards, wo ich dann den Mitarbeitern wieder in den Meetings zeigen kann und mir nichts vorzubereiten. Und dieses Geld, was das kostet, ist es allemal wert, weil, wie gesagt, Managed Service, ne, sind wir wieder beim Thema, lagere das aus, was du nicht so gut kannst und kauf's ein. Und das mache ich da.
Sehr gerne, wenn du den Link übermittelst, sollen Christian und Bernhard, wenn ich den Namen richtig habe, gerne sichtbar werden. Das eine Stichwort möchte ich mal, finanzielle Freiheit. In der Tat, das habe ich auch in meinem unternehmerischen Dasein ein paar Mal gehört und mich auch gehört, das klingt ja verlockend, wenn man das ermitteln kann. Und ich habe mich da hier und da, und da interessiert mich mal dein Erfahrungswert, ein bisschen mit schwer getan, weil diese ganz harte Variante so, wenn jetzt gar kein einziger Euro mehr, das wäre ja mal die ganz harte Variante, ab morgen zahlt dich und mich und was auch immer, kein Mensch zahlt uns mehr. Wie lange hältst du, ob hier dieser Unterkonto 7 oder was auch immer, hältst du noch durch? Verstehe ich die Sicht? Aber immer wenn ich das probiert habe, um finanzielle Freiheit oder eben diese Monate nach vorne zu ermitteln, habe ich gedacht, das ist doch Quatsch. Und ich bin dann für mich so ein bisschen auf die Formel gekommen. Ich nehme Excel. Ich gucke mir das dann an von deinen beiden Kollegen. Also ich nehme die zugesagten Dinge, aber nur die zugesagten Dinge, die nehme ich, ich habe jetzt keinen Managed Service oder sowas, ne? Aber die Projekte und Themen, die zugesagt sind, die nehme ich für mich schon mit rein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt, also ich habe für mich so die Trend hier, es kommt nichts Neues und das, was noch da ist, tickert so aus. Und dann ist eben Schluss. Aber das ist ja kein Modell, was bei dir oder einem Managed Service Provider mit Dauerverträgen und dann gerade so einer hohen Anzahl Dauerverträge, die du positiverweise bei euch beschrieben hast. Also wie hast du da was, eine Handhabung zu diesem Thema finanzielle Freiheit oder wie viel nach
vorne? Ich habe eine Meinung, sage ich mal. Also ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen finanzieller Freiheit und finanzieller Reichweite.
Reichweite meinte ich im Übrigen.
Weil die Freiheit ist was anderes. Aber die Reichweite, also da ist ja so im Jargon mindestens mal 3 bis 6 Monate deiner monatlichen Kosten. Und jetzt dreh's mal um, Olaf. Wie würdest du dich fühlen, wenn du weißt, und du wärst jetzt ein Managed Service Provider, der jeden Monat 70% seiner Kosten vielleicht gedeckt hat und das auch sehr unwahrscheinlich ist, aber du hättest trotzdem diese 6 Monate auf dem Konto liegen und könntest im Notfall 1 Jahr die Füße hochlegen, weil du ja weißt, dass, also ganz auf Null geht's ja nicht. Würdest du dich da nicht besser fühlen, anstatt du hast nur einen Monat und vielleicht knallst dann doch wie Corona und auf einmal wird aus dem einen Monat vielleicht nur 2 Wochen? Also ich glaube, lieber Worst-Case-Szenario einplanen und dann happy sein, statt umgedreht. Ne? Also so ein... Aber so eine Mittelding, hast du schon recht. Ne?
Ich habe letztens von einem gehört, Jasper, der sorgt für ein virtuelles Minuskonto. Du glaubst es nicht.
Ja, also aber wer würde dem zustimmen?
Nein, ich meine schon.
Ja, okay.
Meine schon dich an der Stelle. Nein, also... Jeder hat ja auch seine Haltung. Es gibt kein allgemein richtig oder falsch. Es muss ja für jeden und sein Unternehmen funktionieren. Und für den einen ist der sehr konservative Blick, der ist ja auch okay, der ist vollkommen berechtigt und richtig. Ich versuche für mich so einen realistischen Blick hinzukriegen. Aber am Ende gibt's da keine Formel, die zwingend die richtige ist, sondern was du sagtest schon, welche Beziehungen haben wir zum Thema Finanzen und was ist damit für uns der richtige Weg? Und absolut, wenn der passt und hilft, genau diese Ziele zu erreichen, dann ist es der richtige Weg, egal wie er denn nun aussieht, am Ende ganz konkret.
Ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt und dass man sich irgendeine Art von Polster schon aufbaut. Ja. Wie groß das sein muss, das hast du absolut recht, hängt auch vom Geschäftsmodell ab, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob einer nur auf Zuruf, sage ich mal, Arbeit verrichtet. Der hat natürlich ein viel größeres Polster notwendig als jemand, der regelmäßig monatlich Geld einspielt, ohne dass er jetzt noch groß dafür Vertrieb machen muss im ersten Schritt, bin ich bei dir. Und natürlich ist bei uns als Managed Service Provider, je gut ich besser ich ausgebaut bin, um vielleicht auch ein kleineres Polster möglich, absolut.
Ich will's nicht. Wir unterhalten uns, liebe Zuhörenden, wir unterhalten uns jetzt hier gerade einfach. Also wir verlassen jeglichen Fragepfad. Aber schon dieses Polster, was darf ich denn für das Polster hinzunehmen? Wenn ich jetzt ein Rücklagenkonto habe, ja, da sind Sachen drin für diese Steuerzahlung. Oder noch was anderes. Wie viele haben nicht ausgeschüttete Gewinnforderungen? Ist ja nicht unüblich. Oder es wird dann nicht jedes Jahr am Ende cut. Das wird, und es wird nicht immer zu Eigenkapital gewandelt oder tatsächlich ausgeschüttet, ja, sondern das ist ja auch okay. Das bleibt da erstmal als, auf welchem Unterkonto auch immer, als verfügbar. Ich hatte das mal, war ein Unternehmen, ne, was ich mir angesehen habe, also auch vor vielen Jahren, um mit der Idee, mich zu beteiligen und reinzugehen. Und das Konto unfassbar voll, ja, aber nie irgendeinen Gewinn ausgezahlt.
Und ne? Auch keine Verzichtserklärungen.
Ja, genau, also dann das kannst vergessen. Also ne, wenn man jetzt sagt, 6 Monate nach vorne, spitze, ne, ja, aber ist ja auch die Frage von was, also nur weil Geld auf dem Konto ist, reicht es ja nicht. Ich muss das ja schon noch differenzieren, was es erlaubt, einen absolut Beitrag zu leisten für die finanzielle Reichweite oder nicht. Also wenn man das macht, darf man sowohl auf, was rechne ich auf der, was kommt noch rein Seite hingucken, ja, aber auch, welche Mittel verwende ich denn überhaupt dafür, um zu sagen, okay, damit kann ich noch weitermachen den nächsten Monate. Mhm. Denn das ist ja die Idee von Profit First eben auch, genau wie du es beschrieben hast, es gibt gewisse Gelder, die sind da, aber die darf ich nicht ausgeben, in Anführungsstrichen, weil ich die irgendwann für das Begleichen benutzen muss, die dürfen nicht dem Decken der operativen Kosten zugeführt werden. Und da ist ja der Gedanke, der Unternehmergewinn gehört dazu. Die darf ich nicht ausgeben, ne?
Ja, absolut. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man den Fokus drauf lenkt und sich Gedanken macht. Ich glaube, das hilft schon an vielen Stellen, wenn man den ersten Schritt tut und sagt, okay, Geld ist nicht schlimm, das beißt nicht, das ist ja gut, damit kann ich auch gute Sachen anstellen. Und letztendlich wollen wir ja dann auch als Unternehmer ein Stück Freiheit. Und ich meine, das Thema finanzielle Freiheit ist ja dann so die Königsklasse, ja, wo ich dann nachher so viel auch im Eigenbudget, sage ich mal, auf der Seite habe, dass ich auch Entscheidungen völlig unbedarft treffen kann, ne, ob das einer will oder nicht. Aber das Schlimmste habe ich mal der letzte gehört, hat einer gesagt, ich fühle mich manchmal, ich bin richtig die Geisel meiner Kunden, weil der quasi von jedem Auftrag abhängig ist. Mhm. Und das ist halt auch schade, weil eigentlich möchte man als Unternehmer ja seinen Job machen, den man gerne tut. Und das heißt halt auch manchmal vielleicht zu einem Auftrag Nein zu sagen, weil man nicht zusammenpasst oder so, ne?
Definitiv.
Ja.
Vielen Dank für schon mal zwischendrin für den Blick auf ein Thema, was wirklich, glaube ich, für uns alle, egal, ne, wie viel Herzblut wir schon mitbringen durch die Schule für das Thema Finanzen oder wir doch eher vom Herzblut her in anderen Sphären unterwegs sind, uns ein bisschen dahin kontrollieren dürfen. Wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, doch, das war jetzt nochmal vom Jasper ein Anschubser, dass auch ich mich mit meinem Unternehmen und meinen 15 oder 20 oder 25 Mitarbeitenden damit doch wirklich mal auseinandersetzen sollte. Wie sollte dieser Mensch vielleicht starten? Was wäre dein Tipp? Was wäre der nächste Schritt, wenn du sagst, ja, ich habe vermutlich auch so ein DATEV, ne? Und irgendwie habe ich ja einen Steuerberater und der ermittelt da was, aber ich habe nicht das Gefühl, zu steuern, eine gewisse Kontrolle zu haben, eine Transparenz zu haben über die Dinge, die wirklich wichtig sind für mein Geschäft. Was kannst du noch jemandem als Tipp mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, als erstes würde ich jedem raten, sich mit dem Thema Finanzen auch privat zu beschäftigen. Oft ist es, glaube ich, so, dass die Leute, die in der Firma auch Probleme haben, dann vielleicht privat da auch schon so ähnlich hantieren. Jedenfalls war es bei mir so. Das heißt, hier würde ich empfehlen, Profit First lesen oder Hörbuch hören. Vielleicht auch Der reichste Mann von Babylon ist eine andere Alternative, ne? Aber ähnlich. Dann würde ich auch in die Rolle mich einfinden, dass derjenige sich Gedanken macht, okay, ich bin Unternehmer, ich bin Geschäftsführer, ich halte meinen Kopf hin, also habe ich auch Anrecht auf entsprechend größeren Gewinn und muss nicht die ganze Zeit das Problem fixen oder auf mein Gehalt verzichten dafür, dass ich andere bezahle. Dann läuft irgendwas falsch. Also dass man da den Rollenwechsel hinbekommt, ich bin auch ein Mitarbeiter. Und wenn ich nicht bezahlt bin, dann kann auch keiner Entscheidungen mehr treffen, weil ich meine, kein Mitarbeiter würde unbezahlt arbeiten wollen. Und wenn ich das getan habe und diesen Weg gegangen bin, dann würde ich wirklich gucken, dass ich mir irgendeine Art von System schaffe, wie auch immer, ob es ein virtuelles Minuskonto ist oder was auch immer, dass ich einfach mit Geld arbeite und mich auch regelmäßig drauf fokussiere. Also, dass ich wirklich alle Woche einmal 1-2 Stunden schaue, was gibt's, wo gibt's offene Themen im Finanzbereich, welche Themen muss ich machen. Und ganz wichtig auch, einmal im Jahr mindestens oder auch öfters, das kann jeder auch wieder für sich selber entscheiden, aber sich voraus planen für das nächste Jahr. Ich habe früher immer gedacht, braucht doch keiner, wir machen es so. Aber wenn ich nicht voraus plane und nicht weiß, was ich erwarten kann, wie soll ich denn dann fundierte Entscheidungen treffen? Und die beste, entspannteste Entscheidung war, als wir da letzt eine Projektmanagerin oder Projektmanager gesucht haben und ich ganz entspannt wusste, ich wusste auf den Cent genau, welches Budget können wir uns leisten, was kann ich der Maximum an Gehalt bezahlen, was muss die mitbringen, die Person, und wie lange, wann muss die denn laufen, damit sich das Ganze rechnet. So eine Entscheidung konnte ich vorher nie treffen. Das war davor immer so. Wir stellen die mal ein und dann gucken wir, dass es irgendwie geht und hoffentlich nach 3 Monaten läuft das. Nee, und das ist einfach, gibt eine ganz andere Ruhe und auch Entscheidungsgewalt. Also möchte ich nur jedem Mut machen, macht da Systeme, im Zweifel Excel oder schaut euch das Tool unten an oder es gibt auch 1000 andere wahrscheinlich dazu, aber glaub, Fokus drauf lenken.
Ganz vielen Dank. Eine hervorragende Zusammenfassung. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und ich drücke dir und für IT Cares und die wachsende Region Stuttgart, die Metropolregion Stuttgart, dass alle Ziele der nächsten Jahre gemäß deiner Q4-Planung auch wirklich optimal erreicht werden. Vielen Dank, Jasper.
Danke, Olaf. Bis dann.